Hallo und herzlich willkommen zu unserem Lab Talk heute mit Dirk Messner, dem Präsidenten vom Umweltbundesamt, hier heute sozusagen im außergewöhnlichen Rahmen im Zuge unserer Akademie. Das heißt, wir haben heute nicht nur euch hier im Livestream dabei und mit Slido mit den Fragen, sondern wir haben hier auch unsere ganzen Ehrenamtlichen, die sich nach und nach alle dazuschalten. Hallo an euch, schön, dass ihr dabei seid. Schaltet euch auch sehr gerne mit Video ein. Wir freuen uns, euch zu sehen und wir freuen uns auch auf eure Fragen später. Wer ist Dirk Messner? Ich habe gesagt, Präsident vom Bundesumweltamt, Umweltbundesamt. Jetzt habe ich doch den Fehler gemacht.
Das ist ein wichtiger Punkt. Können wir gleich noch kurz die Anekdote dazu erzählen, warum das Ding so heißt, wie es heißt.
Ne? Kommen wir gleich drauf. Ja. Er ist Professor für Politikwissenschaft in Duisburg und hat Schwerpunkte in der Transformation, Nachhaltigkeit, Dekarbonisierung und dem digitalen Wandel. Also ein Nachhaltigkeitswissenschaftler, der seit Anfang des Jahres jetzt das Umweltbundesamt leitet. Das Umweltbundesamt wird auch UBA genannt und wurde 1974 als zentrale Behörde, Umweltbehörde gegründet. Und zwar für die Themen gesunde Umwelt, Abfallvermeidung, Klimaschutz und Pflanzenschutz. Und dabei sind so Punkte wie, dass einmal das UBA dafür da ist, Politikberatung zu machen, also konkret Forschung und das dann der Politik nahezubringen, Öffentlichkeit zu informieren und für Fragen für die Öffentlichkeit zur Verfügung zu stehen. Und außerdem als dritten Punkt noch die Vollziehung von Umweltgesetzen, also dem Emissionshandel oder auch die Zulassung von Chemikalien, Pflanzenschutzmitteln, Arzneimitteln. Es gibt insgesamt ca. 1600 Mitarbeiterinnen beim UBA, also schon eine nicht unbeachtliche Behörde. Vielen Dank, dass Sie heute zu uns gekommen sind und mit uns hier eine Stunde diskutieren möchten.
Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch.
Wunderbar. Wir sind sozusagen in einem Zeitablauf wieder so, dass wir eine halbe Stunde erstmal hier miteinander diskutieren und dann freuen wir uns auf all eure Fragen. Einerseits könnt ihr euch hier sozusagen melden in der Videokonferenz und euch dann sozusagen hier wirklich mit ins Studio schalten lassen. Und auf der anderen Seite könnt ihr uns auch einfach Fragen per Slido schicken, also direkt an slido mit dem Eventcode C2C Akademie 20. So, jetzt sind wir soweit.
Jetzt geht's los, ne?
Und wir wollen miteinander ins Gespräch kommen. Mhm. Ich habe jetzt gerade das UBA vorgestellt. Sie sind ja der Präsident vom UBA. Vielleicht haben Sie noch was zu ergänzen, wo Sie sagen, ja, das wäre doch vielleicht noch wichtig, was die Zuhörerinnen heute mitbekommen.
Vielleicht zunächst mal, warum das so heißt, wie das heißt. Ja. Weil da gibt es eine schöne Anekdote dazu. Das Umweltbundesamt heißt ja Umweltbundesamt und hätte eigentlich Bundesumweltamt heißen müssen. Ne? Mhm. Also für eine normale nationale Institution kommt der Bund vorne und dann Bundesumweltamt. Aber die Bundesregierung hat 1974 das UBA gegründet in Berlin und damals durften eigentlich keine Bundesinstitutionen nach Berlin, weil der Regierungssitz Westdeutschlands, der Bundesrepublik Deutschland, war ja in Bonn. Ne?
Ja.
Und deswegen wurde dieser Name erfunden, um das zu umgehen sozusagen. Und deswegen heißt das Umweltbundesamt nicht Bundesumweltamt.
Ja, okay.
Aber zum UBA vielleicht. Also was mich an dem Laden interessiert ist, dass das ein großes Haus ist, in dem Sie keine umwelt- und nachhaltigkeitspolitische Frage finden können, die nicht dort bearbeitet wird. Also es ist ein sehr dichtes und tiefes Wissen. Und die Forschung ist stark mit der Anwendung verbunden und mit Politikberatung und dann Gesellschaft unterstützen, nachhaltige Wege zu finden. Und das finde ich sehr spannend.
Ja, das ist auch spannend. Man fragt sich natürlich trotzdem manchmal, wie das überhaupt möglich ist oder wie viel denn auf das UBA da eigentlich gehört wird. Weil da sind sozusagen so viele tolle Wissenschaftler, die wirklich vieles Inhaltliches sozusagen vermitteln und auch tolle Studien rausbringen. In der Politik merkt man jetzt nicht immer alles davon, mittlerweile vielleicht ein bisschen mehr. Aber wie ist das? Wie viel Einfluss hat denn das UBA an der Stelle?
Das UBA hat schon einen großen Einfluss, weil und wir sind jetzt in der Situation, wo all unsere Themen, weshalb mich das UBA besonders interessiert im Augenblick, ne, all unsere Themen, für die das UBA, aber auch die Nachhaltigkeits- und Umweltforschung insgesamt natürlich, das Öko-Institut, Sie kommen von der Universität Lüneburg, haben Sie gesagt, die ist ja auch nachhaltigkeitsforschungsorientiert. Wir haben 4 Dekaden dafür gearbeitet, dass unsere Themen ins Zentrum der politischen Debatte gehören und kein Luxus sind und kein Nebenstrang dessen, was Wirtschaft und Gesellschaft und unsere Zukunft angeht. Und das ist jetzt eigentlich erreicht, wenn man so möchte. Daran kann man auch messen, dass wir wirkungsvoll gewesen sind. Also ich würde den Kolleginnen und Kollegen, die am Uber seit 30, 35 Jahren da rackern und arbeiten, denen würde ich schon mal bescheinigen, dass es ihnen gelungen. Es ist ihnen gelungen, aus der Nische dieses Thema ins Zentrum unserer Diskussionen zu führen. Und das ist ein ganz guter Indikator dafür, dass wir nicht umsonst gearbeitet haben.
Ja, da sind wahrscheinlich in den letzten Jahren ja auch ein paar andere Akteure auch noch mit dabei gewesen. Es gibt auch zivilgesellschaftliche Organisationen, die da viel mit voranbringen. Oder auch
Umwelt- und Nachhaltigkeitsforschung, ja. Politik und Gesellschaft natürlich zusammen haben da was erreicht. Aber der Punkt ist mir wichtig, weil in vielen Diskussionen, die ich führe, ich meine, ich habe ja einen wissenschaftlichen Beirat globale Umweltveränderung auch geleitet. Da haben wir auch viele Diskussionen geführt mit der Bundesregierung, wo unsere Vorschläge viel radikaler waren als das, was die Bundesregierung dann umsetzen wollte tatsächlich. Aber in den Diskussionen mit den Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftlern beharre ich immer darauf, wenn ich da höre, wir haben das schon x-mal gesagt und es ist nichts passiert. Ich beharre darauf, dass was passiert ist. Ich meine, wir haben jetzt diese Themen im Green Deal im Zentrum der Diskussion. Und in der deutschen Debatte haben wir die Energiediskussion, die Kreislaufwirtschaftsdebatte, die landwirtschaftliche Wende soll her, die Mobilität muss reorganisiert werden. Also jetzt ist es im Grunde da. Und deswegen ist da auch was passiert. Und deswegen haben wir alle nicht umsonst gearbeitet.
Ja, das ist ja auch wichtig. Ich glaube, wenn man sich das anguckt, das Allgemeine, sozusagen die ganzen allgemeinen Umweltverbesserungen, dann gibt es sozusagen auf der Ebene der wirklich direkt spürbaren ja auch schon einige Veränderungen. Ja,
also wenn man sich Luftreinhaltung anguckt, oder die Flüsse kann man sich wieder anschauen. Man kann sogar drin baden.
Das ist auf jeden Fall so. Und das ist
aber
auch
die
das,
Systemfragen sind jetzt natürlich sehr schwierig.
Und das ist greifbar, das, was sozusagen für die Menschen noch greifbar ist. Ich glaube, dieses, was sozusagen so größer ist, ist so ein Thema wie Klimawandel oder auch so ein Thema Ressourcen, das sind alles so...
Biodiversität oder so etwas.
Ja, das sind so ferne Fragen auch teilweise noch. Und das macht es manchmal ein bisschen schwieriger. Ja,
und deswegen, also wenn ich in die Wissenschaftscommunity kommuniziere, aber das würde ich der Umweltbewegung ganz genauso sagen. Es ist ein Riesenerfolg, dass wir, weil Sie Klima gerade angesprochen haben, dass wir ein eigentlich sehr komplexes Problem, das zunächst mal nicht riechbar ist, nicht schmeckbar ist, auch nicht sofort uns bedroht, sondern über die Zeit uns bedroht, dass es gelungen ist, das so in der Gesellschaft zu verankern, mit den Bewegungen, die das artikuliert haben und der Forschung, die immer besser gezeigt haben, was die Probleme ausmacht und wie wir es lösen können, dass wir heute uns ja anschicken, die Weltwirtschaft dazu aufzufordern, sich auf den Kopf zu stellen, wenn wir sie wollen, weil das wollen wir ja haben. Ja. Wir wollen, dass die Emissionen bis 2040, 50 bei null sind, also sie halbieren jede Dekade. Das ist eine kleine Revolution, oder?
Das ist auf jeden Fall schon mal ein Anspruch. Ich glaube, wir haben sogar noch ein bisschen einen höheren Anspruch, weil sozusagen die Perspektive zu sagen, wir wollen irgendwie klimaneutral werden und wir wollen irgendwie alles nur reduzieren, ist sozusagen an der Stelle für uns oft noch gar nicht weit genug. Warum wollen wir nicht Nützling sein? Warum wollen wir nicht genauso einen positiven Beitrag leisten?
Da bin ich ganz bei Ihnen.
Also. Ja. Also ein bisschen ich glaube, das ist ein bisschen die Zieldefinition, weil als man auf dem Weg erstmal einige kleine Schritte machen muss, ist, glaube ich, klar. Das Ziel müssen wir uns
aber der Klimaschutz ist kein kleines Problem und kein kleiner Schritt, sondern also die industrielle Revolution hat ja viele Menschen überhaupt erstmal wohlhabend gemacht. Davor waren ja 90% der Weltbevölkerung waren vor der industriellen Revolution das, was man heute absolut arm nennt. Ne?
Ja.
Und dann sind wir durch eine Energietransformation, sind viele wohlhabend geworden.
Ja.
Und jetzt müssen wir uns von einem Erfolgsmodell in diesem Sinne verabschieden und die Wirtschaft neu strukturieren. Ne?
Und ich glaube,
wir haben das ja vom WWU haben wir das mal die große Transformation zur Nachhaltigkeit genannt. Ne?
Ja.
Also wir denken, das ist schon eine beachtliche Veränderung. Aber ich bin bei Ihnen, wir müssen das mit Lebensqualität verbinden. Das nächste große Thema werden die Ökosysteme sein.
Das ist noch
nicht in der Gesellschaft angekommen, auch bei den meisten Entscheidungsträgern noch nicht angekommen. Also wir haben noch ein Stück Arbeit zu tun, deswegen ist es gut, dass wir uns heute darum kümmern.
Ja, das ist auf jeden Fall so. Und ich glaube, wenn man sich überlegt, das geht gar nicht, dass es im Klima ein kleiner Schritt ist, sondern dass wir halt irgendwie insgesamt das denken müssen und dass wir uns nicht zu sehr zurücklegen dürfen mit den kleinen Einsparungen, die wir vielleicht schon erreicht haben. Und dass wir da trotzdem sehen, auch was wir auch für Errungenschaften haben und nicht einfach nur sagen, zum Beispiel, Plastik ist schlecht oder alle sozusagen die Errungenschaften alle schlecht reden, sondern gucken, wie müssen wir sie anders gestalten. Wir haben sozusagen gerade auch sind in einer aktuellen Krise auch, in einer Wirtschaftskrise und die ist ausgelöst durch Corona. Wie ist denn sozusagen Corona am Uber angekommen oder wie wurde damit umgegangen vor Ort?
Also wir haben eine ganze Reihe von Dingen gemacht. Wir haben am 16. März, glaube ich, das Uber geschlossen, also einen kompletten Shutdown gemacht und dann langsam erst wieder geöffnet und sind noch dabei, und sukzessive voranzutasten, so wie Sie hier auch im Studio und in Ihren Räumlichkeiten. Aber wir haben am nächsten Tag, am 17. März, haben wir ein Meeting gehabt, videokonferenzbasiert natürlich, wo wir uns gefragt haben, wie wir uns jetzt organisieren am Uber, damit die Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen nicht aus der politischen und aus der öffentlichen Debatte verschwinden. Ne? Mhm. Und mein Impuls war, die Erfahrung, die ich 2008, 2009 gemacht habe, das war ja damals die Finanz- und Wirtschaftskrise. Und in der Finanz- und Wirtschaftskrise, da verschwanden die Klima- und Umweltthemen von einem Tag auf den anderen. Sie waren nicht mehr ansprechbar, in den Medien nicht, in der Politik nicht. Das schien plötzlich alles Luxus zu sein, weil es ging um die Bankenrettung. Mhm. Und ich habe mir große Sorgen gemacht, dass es uns genauso gehen könnte mit der Corona-Krise, die wir jetzt haben. Und deswegen haben wir Öffentlichkeitsarbeit organisiert, Medienarbeit organisiert und sind dann dran gegangen, am zweiten Tag zu sagen, wir müssen ein grünes Stimulus-Package bauen für die Bundesregierung und wie Deutschland den Wiederanschub der Wirtschaft anschließend organisieren kann, sodass wir die Bekämpfung der Corona-Krise und deren Folgen mit der Nachhaltigkeitstransformation direkt verbinden.
Ja, das haben Sie auch gemacht
mit dem
15-Punkte-Plan zur nachhaltige Wege aus der Wirtschaftskrise und einem konkreten Beispielen auch. Mhm. Was uns besonders gut daran gefallen hat, war auch das Thema des Abbaus von umweltschädlichen Subventionen, weil das ist sowas, worüber wir sozusagen hier eigentlich kontinuierlich reden, dass gerade durch die Förderung eigentlich von den umweltschädlichen Subventionen man ja auch verhindert, dass sozusagen sich vielleicht neue Technologien umsetzen. Und so ein Beispiel wie, es ist ja immer noch so, dass ein Recycling-Kunststoff teurer ist als ein Virgin-Material-Kunststoff sozusagen, weil einfach das Erdöl nicht besteuert ist und das Recycling-Kunststoff mit einer Mehrwertsteuer drauf ist und solche Dinge.
Also aus der Entwicklungsforschung, da komme ich ja auch her, ich habe viel zu Entwicklungsfragen gearbeitet, Nord-Süd-Fragen, da gibt es das Prinzip Do No Harm. Ne? Also der erste Schritt, wenn man eine Situation verbessern will, sollte sein, dass man nicht auch noch Schaden anrichtet. Und häufig haben wir ja politische Instrumente wie umweltschädliche Subventionen, die auch noch schaden. Do no harm. Also das Erste ist, dass man anguckt, was da schadet, das muss weg. Ne? Mhm. Und dann müssen wir sehen, wie wir die Schritte bauen, um die Dinge auch tatsächlich zu verbessern. Das ist dann die nächste Perspektive.
Wie ist denn der Arbeitgeber sozusagen, oder der Auftraggeber, wie hat der denn quasi darauf reagiert?
Ich finde das, also wir arbeiten ja für die Bundesregierung insgesamt ne? und dann mit dem Umweltministerium natürlich besonders eng, das ist ja klar. Ja, klar. Und das BMU, das Umweltministerium, war natürlich sehr happy, dass wir an die Arbeit gegangen sind am zweiten Tag nach dem Shutdown und so ein Programm entwickelt haben, um zu zeigen, wie man jetzt Umwelt- und Nachhaltigkeitspolitik nach vorne schiebt, auch um Wirtschaft und Gesellschaft zu modernisieren. Also da haben wir sehr viel positives Feedback bekommen. Und wir haben das von Anfang an so gemacht, dass wir das auch jenseits unserer Community, also denen, die uns sowieso lieb haben, sozusagen verankern. Ich habe das zum Beispiel in der Bundespressekonferenz dann vorgestellt mit der neuen Chefökonomin der Kreditanstalt für Wiederaufbau, also einer Bankerin und Finanzwissenschaftlerin. Ne? Ich hätte es ja auch vorstellen können mit der Chefin des Öko-Institutes, aber das hätte niemand so aufregend gefunden, weil da vermutet man, dass wir uns sehr ähnlich sind in den Sichtweisen. Ja. Also mir ist es wichtig, dass wir unsere Themen auch jenseits unserer Blase verankern. Das haben wir da versucht.
Ne? Und trotzdem muss man sagen, hat man in den Maßnahmen, die jetzt sozusagen von der Bundesregierung vorgestellt wurden, jetzt nicht einen identischen Plan gesehen.
Also identisch nicht. Das wäre ja auch komisch. Also das würde ich nicht erwarten als Politikberater, dass man eins zu eins übernimmt, was wir da produziert haben. Aber ich will vielleicht noch eine zweite Studie ansprechen, die mich positiv stimmt. Es gibt noch eine Reihe von Dingen, die mich sehr besorgen jetzt in der Corona-Krise, wenn es um Nachhaltigkeit geht. Ne? Aber wir haben noch eine zweite Studie gemacht, die ich gerne ansprechen wollte. Dann können wir die beiden vielleicht zusammen betrachten. Wir haben uns 120 Studien-Reports weltweit angeguckt in den letzten Monaten, um zu sehen, wie diese Reports ihre Stimulus-Packages designen und wie die ausschauen. Und auch da war der Hintergrund 2008, 2009, gab es einen Mainstream und der war, jetzt muss Wachstum her, jetzt muss Beschäftigung her. Grüne Geschichten übermorgen vielleicht, aber jetzt nicht. Ne? Und das Interessante, und ich glaube nicht, dass wir irgendeinen relevanten Reporter vergessen oder übersehen hätten. Und das Interessante ist, dass es einen neuen Konsens gibt, der im Prinzip auf Klimaschutz und Nachhaltigkeitsthemen setzt. Aber es hat in der wissenschaftlichen Szene und in der Politikberatungsszene, und zwar egal, ob Sie nach Afrika schauen, Asien, Lateinamerika oder in die USA, also nicht, dass die Regierung sich kümmerte drum, aber diese 120 Reports deuten an, dass es da eine Perspektivverschiebung gegeben hat. Und das finde ich sehr, sehr positiv.
Und aber trotzdem ja die Frage, warum dann davon verhältnismäßig doch so wenig aufgegriffen wird, wenn es eigentlich doch so klar ist und wenn es ja auch den Regierenden so klar ist. Also sozusagen es braucht sozusagen ja auch dann wirklich eine Umsetzung und auch nicht nur so eine Umsetzung.
Also das deutsche Package hätte ich mir natürlich noch besser vorgestellt. Ja. Also am schönsten hätte ich es gefunden, wenn dieses 15-Punkte-Aktionsprogramm einfach Regierungsprogramm gewesen wäre.
Ja, na klar. Oder?
Also insofern Sie finden dann in dem wirklichen Paket, das sind ja ungefähr 110, 120 Milliarden Euro dann von der Bundesregierung. Wir können ja vielleicht gleich nochmal nach Europa schauen, das 750 Milliarden Paket. Ne? Aber in diesem 120 Milliarden Paket ist etwa 30-40% klimaorientiert und dann Verbindung von Digitalisierung und Nachhaltigkeit und Klima orientiert. Ne? 30-40%. Also das ist ausbaufähig und also verbesserungsfähig.
Zum Vergleich aber immer, vor 20 Jahren ist es
vor
viel.
Vor 20 Jahren hatten wir ungefähr 2,5%.
Ja, ne? Ja.
Und jetzt haben wir 30-40%. Und das ist nicht schlecht. Ne? Und ich bin auch happy, muss ich sagen, dass auf der europäischen Ebene die Antwort auf die Corona-Krise unisono auch im Europäischen Parlament über die Parteigrenzen im Wesentlichen hinweg mit wenigen Außenseitern an den Rändern der Green Deal gewesen ist. Man hätte ja befürchten können, ich habe mir Sorgen in diese Richtung gemacht, dass der Green Deal abgeräumt wird in der Corona-Krise. Ja. Ist Gott sei Dank nicht der Fall. Ne?
Ich würde sogar sagen, dass die EU da schon noch weiter ist als wir in Deutschland. Also mit den Ambitionen, die vorgegeben werden, auch mit dem Green Deal und mit der Perspektive zu sagen, wir wollen wirklich die EU hat ja auch ein Circular Economy Package rausgebracht und vorgestellt und sozusagen, also ich glaube, die Ambitionen, die teilweise aus der EU kommen, finde ich, würde ich sagen, teilweise ambitionierter als bei uns.
Naja, was man sagen könnte, da würde ich Ihnen folgen an dem Punkt. Ne? Also es ist ja, ich war überrascht und es war erstaunlich, aber es ist ein sehr positiver Impuls. Ursula von der Leyen hat sich am ersten Tag dahingestellt und gesagt, das Programm der nächsten Kommission ist der Green Deal.
Ne? Ja.
Und in Deutschland haben wir ja auch eine Nachhaltigkeitsstrategie. Die Bundesregierung hat eine Nachhaltigkeitsstrategie. Das ist nicht das erste Package, auf das die Politik ausgerichtet ist, sondern die meisten kennen die Nachhaltigkeitsstrategie auch gar nicht. Ne? Mhm. Noch nicht mal in den Ressorts. Also wir haben sozusagen eine Haushaltspolitik und die Politiken der Ressorts, die sind entkoppelt von dem, was die Bundesregierung als Nachhaltigkeitsstrategie dann daneben stellt. Ne? Mhm. Und in der EU könnte man sagen, die Kommission hat jetzt wirklich den Green Deal in das Zentrum all ihrer Aktivitäten gestellt. Jetzt müssen wir gucken, ob das umgesetzt wird.
Mhm.
Aber das ist positiv, da haben Sie ganz recht.
Mhm. Was mich ein bisschen, was uns immer wieder auffällt, ist, wenn man sozusagen guckt, also auch bei dem 15-Punkte-Plan, dann ist das Thema Innovation zum Beispiel auch ein Thema, aber relativ klein dann doch verglichen zu manchen Dingen. Und das, was wir uns ja eigentlich wünschen, wäre sozusagen so ein wirklicher Push auf, das steht auch mit drin, zirkuläre Innovation zu fördern, aber sozusagen es wird gleichzeitig zum Beispiel eine Kaufprämie für E-Autos empfohlen und die E-Autos sind überhaupt nicht zirkulär, also sozusagen es ist überhaupt nicht, also in den alten Stellen ist ganz oft gar nicht angesetzt zu sagen, wir müssen auch die Technologie, die dahinter steht, nochmal ganz anders denken. Und eigentlich ist das Uber ja sehr weit, was auch Ressourcen und Klima zusammendenken geht. Das kommen wir gleich noch auf die Rescue-Studie. Warum fehlt das an solchen Stellen?
Also wir haben gesehen, dass wir die Zahl der Autos auf 1000 Personen, also 1000 Einwohner, von jetzt ungefähr 550, 600 auf 150 runterfahren wollen. Ne? Also wir haben nicht gesagt, baut so viele Elektroautos wie eben möglich und subventioniert das, sondern wir haben gesagt, wir müssen aus den fossilen angetriebenen Motoren raus, wir müssen Richtung Elektrifizierung gehen. Dafür braucht man eine Infrastruktur, die es im Augenblick nicht gibt. Das ist so ein Henne-Ei-Problem. Ne? Da bin ich froh, dass das gekommen ist, dass wir da jetzt Mittel haben, um diese Infrastruktur aufzubauen, sodass die Leute einen Anreiz haben, in solche Richtungen überhaupt zu denken. Ne? Ansonsten haben wir das Drittauto als Elektroauto. Das hilft uns auch nicht weiter.
Mhm, ja.
Und dann haben wir ja das verknüpft und gesagt, wir brauchen den öffentlichen Nahverkehr und Fahrradverkehr, damit am Ende des Tages, das ist unsere Ziellinie sozusagen, die Zahl der Autos pro Einwohner, pro 1000 Einwohner auf 150 runterkommt. Also das ist das Gesamtpackage. Ne?
Ja.
Und das würde ich im Augenblick auch vertreten. So.
Ja, ich glaube nur, wenn man das fordert, braucht man trotzdem noch stärkere Anreize dafür, dass die Autos, die produziert werden, trotzdem so produziert werden, dass am Ende nicht einfach nur Baustahl daraus gemacht wird und die ganzen Buntmetalle verloren
gehen. Dazu hat das Uber viel gemacht. Ne? Also das ist wirklich ein Credo bei uns. Sie haben die Rescue-Studie angesprochen. Ne? Wir haben ja im Fachpublikum, da dürfen wir ein bisschen spezifischer werden. da machen wir ja den Punkt, dass wir den Klimaschutz und die Dekarbonisierung von Tag 1 an verbinden müssen mit der Zirkularität der Ökonomie. Und wir haben das empirisch gezeigt. Ne? Wir haben gesagt, wenn wir ambitionierten Klimaschutz machen und all das umsetzen, was auch das Uber vorschlägt, was da notwendig wäre, ne? Im Energiebereich, in den Städten, in der Mobilität, in der Landwirtschaft, dann hat das ja Ressourcenimplikationen, wenn wir bei den Ressourcen nichts machen. Ja. Dann haben wir plötzlich solche Ausschläge bei den Ressourcen und lösen das eine Problem und verschärfen das zweite Problem. Ne?
Ich glaube, also
deswegen die Verbindung zwischen diesen beiden Dimensionen, die ist bei uns sozusagen DNA des Uber, und da kämpfen wir im Augenblick auf der europäischen Seite. Da ist die Europäische Union nicht besonders progressiv, weil in der Europäischen Union ist das in zwei Kästchen aufgeteilt und das ist nicht zielführend. Ne?
Ich glaube, es wäre halt wichtig, dass das auch mehr noch in die öffentliche Debatte kommt, und das ist, glaube ich, das, was fehlt und was mir sozusagen dann vielleicht bei dem 15-Punkte-Plan ein bisschen in der Diskussion gefehlt war, teilweise drin, aber ein bisschen zu wenig. Ich glaube sozusagen auch, wenn man sich anguckt, das Thema Ressourcen, dann wird jetzt zum Beispiel auch in dem 15-Punkte-Plan über eine CO2-Bepreisung gesprochen. Und man könnte ja auch sagen, wenn man Kohlenstoff als Ressource sieht, dann kommt es darauf an, wie man ein wirkliches Ressourcen- oder ein Kohlenstoffmanagement macht und wie man mit den Ressourcen umgeht. Und warum kommt man dann nicht gleich zu einer Ressourcenbesteuerung zum Beispiel oder Bepreisung?
Ja. Wir schlagen ja Besteuerung von bestimmten Ressourcen, die besonders kräftige ökologische Fußabdrücke haben, vor. Ne? Im Baustoffbereich beispielsweise empfehlen wir das. Und wir haben in dem strukturpolitischen Teil dieses Papiers, das ist für mich auch ein ganz wichtiger Punkt, der in den meisten der Reports fehlt. Also ich habe das kürzlich in unterschiedlichen Bundestagsfraktionen vorgetragen. Wir reden über die ökologische Steuerreform, am besten eine sozial-ökologische Steuerreform, damit wir die Fairness und die Gerechtigkeit nicht vergessen, weil ansonsten kriegen wir das Ganze nicht gewuppt. Ne? Aber an diese Fragen müssen wir dran gehen. Und bei der Steuerreform ging es dann natürlich im Kern darum, dass wir die Ressourcenverbräuche besteuern und damit die Zirkularität stärken, weil wir sind in dem Bereich in die falsche Richtung gelaufen. Ne? Das ist auch interessant bei der Politikberatung übrigens. Es gibt so Begriffe, da haben die Leute den Eindruck, das muss doch gelöst sein, oder? Wir reden so lange drüber. Also Kreislaufwirtschaft.
Ja.
Wenn Sie mit Entscheidungsträgern reden, egal welche
haben
Partei,
ne?
Kreislaufwirtschaft, das hat doch schon Töpfer eingeführt, daher heißt es dann. Aber in Wirklichkeit sind wir, was die Recycle-Quoten angehen, haben wir ja kaum Fortschritte gemacht. Ne? Und was die Besteuerung von Ressourcenflüssen angeht, haben wir nicht nur keine Fortschritte gemacht, wir haben sogar Rückschritte gemacht. Also in den letzten 10 Jahren ist relativ gesehen zur Besteuerung von Arbeit und anderen Faktoren, ist die Ressourcenbesteuerung rückwärts gelaufen. Ne? Also die nächste Regierung ist mein Tipp, ist mein Rat oder auch der Rat des Ubers natürlich. Wir brauchen eine Getting the Prices Right. Ne? Wir brauchen eine vernünftige Steuerreform.
Ja, und die realen Preise auch von Produkten dann anzuzeigen. Und dann muss man halt vielleicht an anderen Stellen darüber nachgucken, vielleicht Arbeit anders zu besteuern oder solche
Dinge. Radikal entlassen. Also wir dürfen nicht insinuieren, dass wir überall nur die Taxes draufschlagen wollen, sondern das war ja auch eigentlich das Konzept. Ne? Ja. Wir bringen die Steuern da hoch. Wir bringen die Steuern bei der Arbeit runter, weil ansonsten ja auch mit dem technologischen Wandel, ich arbeite ja im Augenblick viel zu künstlicher Intelligenz und Machine Learning und Blockchain und so weiter. Zurzeit setzen wir das ja primär dafür ein, Arbeit zu substituieren, weil Arbeit teuer ist. Ne? Und die Besteuerung von Arbeit verschärft das Problem. Und wir setzen es nicht ein, um Ressourcenflüsse im Kreislauf in Gang zu bringen oder Dekarbonisierung voranzubringen. Das ist Blödsinn. Ne? Und deswegen brauchen wir in diesen strukturpolitischen Feldern, da brauchen wir Bewegung.
Ja, wir haben dazu auch gerade eine Stellungnahme rausgebracht, also auch zu dem Thema, weil genau das von unserer Perspektive aus ganz stark mitgedacht werden muss. Wir haben schon so viel irgendwie gesprochen. Ich habe das Gefühl, wir reden auch irgendwie so schnell über alles. Ich hoffe, uns können auch alle gut folgen.
Ich kann Ihnen noch gut folgen.
Und wir sind natürlich auch gleich noch gerne auch für Nachfragen dabei. Also meldet euch sehr gerne, entweder unter Slido mit dem Code C2C-Akademie20 oder halt gerne hier per Bildschirm direkt dazu. Dann gerne ein Handzeichen nutzen.
Okay, ich passe darauf auf.
Ne? Ich sehe alles hier.
Okay. Wir haben eine Herrschaftsperspektive, Herrscherinnenperspektive.
Ja, muss man mittlerweile, wenn man das alles macht. Ne? Wir waren schon auf die Rescue-Studie gekommen. Ja. Da geht es genau ja darum, vielleicht können wir das sozusagen nochmal für die Zuschauerinnen darstellen. Da geht es ja genau darum, dass sozusagen Treibhausgasemissionen und die Inanspruchnahme von Rohstoffen sehr nah eigentlich zusammenhängen und auch sehr verknüpft sind und man gar nicht das immer so als zwei getrennte Krisen oder als zwei getrennte Brennpunkte behandeln kann.
Ja.
Warum spielt das in der Öffentlichkeit eigentlich keine Rolle? Oder vielleicht können Sie zuerst einmal kurz sagen, was diese Studie auch mit sich bringt und Ihre Arbeit dazu.
Ja, wir haben uns für Deutschland angeguckt. Also zunächst mal war der Impuls, klimaverträgliches Deutschland 2050 zu organisieren, also die Emissionen Richtung Null runter bis zur Mitte des Jahrhunderts. Ne? Und dann haben wir uns angeschaut, was für Ressourcenimplikationen das hat, um zu sehen, wo der Handlungsbedarf besteht. Und da haben wir in unseren Arbeiten und Modellen und Szenarien dann gesehen, dass es across the board sehr viele Ressourcenimplikationen gibt und die Ressourcenströme hochgehen. Kupfer ist zum Beispiel so ein Stoff, der explodiert dann. Ne? Und das ist ja nicht Teil unseres Leitbildes, weil wir wollen ja die Ökosysteme entlasten. Ne? Mhm. Und so sind wir dazu gekommen, dass die Politikberatung daraus ist, dass wir die Dekarbonisierung und die Kreislaufwirtschaft, die müssen wir in einem Rutsch organisieren. Und so müssen wir unsere Strukturpolitik organisieren, unsere Forschung darauf ausrichten. Und das ist eben in den meisten Ministerien, die da Entscheidungen fällen oder auf der Ebene der Europäischen Kommission, in dieser Schärfe noch nicht angekommen.
Ja, und auch in der Öffentlichkeit. Also sozusagen.
Ja, also wir reden sehr viel über Klimaschutz. Ja. Ne, und wir auch bei uns im Uber gibt es ja auch einen Wettbewerb um Aufmerksamkeit. Ne? Und Klimaschutz ist im Augenblick natürlich ganz oben, auch mit vielen guten Gründen und zu Recht. Aber in dieser Studie haben wir gezeigt, dass die Ressourcenproblematik und der Druck auf die Ressourcenströme und die Ökosysteme damit, das ist ein gleichgewichtiges Thema, das wir auch in einer Perspektive anfassen müssen. Und dann gibt es noch eine andere Erweiterung, die mich da interessiert, weil ich ja auch aus der Entwicklungsforschung komme. Mhm. Wir haben die Studie dann auch mit afrikanischen Kolleginnen und Kollegen besprochen. Ich habe ja in den letzten zwei Jahren, bevor ich ans Uber jetzt gekommen bin, die United Nations University geleitet. Da haben wir auch Institute in Afrika. Und denen haben wir dann gezeigt, wie wir da jetzt dran gehen wollen, aus einer Uber-Perspektive, wenn wir Klimaschutz machen und Ressourcenpolitik betreiben. Das ist natürlich für afrikanische Länder, die fossile Energieträger verkaufen und Ressourcen verkaufen auf den Weltmärkten, für die ist das zunächst mal eine herausfordernde Nachricht. Ne? Also diesen Effekt müssen wir auch noch mitdenken. Wir müssen die Länder dabei unterstützen, diesen Strukturwandel mitmachen zu können. Was wir bisher den Entwicklungsländern sagen ist, ihr müsst auch eure Klimaschutzverpflichtungen eingehen, ihr müsst die Emissionen runterbringen, dann müsst ihr euch anpassen an den Klimawandel und bei beiden Dingen unterstützen wir euch. Aber wir müssen sie auch dabei unterstützen, dass wenn wir ambitionierten Klimaschutz und gute Kreislaufwirtschaft machen, dann wird der Anpassungsdruck auf diese Ökonomien wird enorm sein. Ne? Und das ist bisher kein Thema in der Politik. Das ist auch jetzt im Rahmen des Green Deal mit keiner Silbe erwähnt. Und da müssen wir nachsteuern.
Ja, und da ist natürlich auch nicht die Frage nur, wer die dann produziert, sondern auch für wen werden sie produziert. Und ich meine, es ist ja schon noch so, dass an vielen anderen Stellen sehr viele Treibhausgase emittiert werden, die eigentlich auf unser Konto sich einzahlen und das nicht so ganz in der Rechnung dann auch
mit drin ist. Ja, aber wenn wir da jetzt ernst machen, dann gehen wir an die Wirtschaftsstrukturen in diesen Ländern dran, die davon abhängig sind natürlich. Mhm. Ne? Und da muss dann wirtschaftlicher Strukturwandel stattfinden und das passiert nicht von alleine. Und
deswegen, aber müssen wir auch die wahren Preise dann zahlen für die Dinge, die wir sozusagen
Wenn wir ernst machen, wollen wir in 2-3 Dekaden, wollen wir von diesen fossilen Energieträgern, wollen wir nichts mehr sehen. Ja. Ne? Aber wir haben in Afrika 25 Länder, die leben im Kern davon.
Ja. Ja.
Und die wollen wir ja nicht zu Failing States machen und deren Volkswirtschaften ruinieren, sondern irgendwie brauchen wir ja Unterstützung, damit daraus stabile Gesellschaften werden können. Ne? Und bei der Ressourcenfrage ist es ja ganz ähnlich. Also diese Dimension ist unterschätzt in der internationalen Kooperation für Nachhaltigkeit. Und es ist auch in der Nachhaltigkeitsdiskussion und Forschung und Bewegung, finde ich, nicht hinreichend thematisiert. Ne?
Ja.
Also ich formuliere es mal provokativ und holzschnittartig natürlich. Ne? Unser massiver Klimaschutz und unsere massiven Nachhaltigkeitsanstrengungen, wenn sie Wahrheit werden, bringen 60, 70 Länder weltweit in allergrößte Probleme. Und wir sollten von Anfang an, so wie wir das eben zu Klimapolitik und Zirkularität gesagt haben, sollten wir diesen Strukturwandel, den wir da anstoßen in 60, 70 Ländern, den müssen wir mitdenken, damit man den so unterstützen kann, dass uns da nicht die Hälfte der Weltbevölkerung wegbricht.
Ne? Ja, auf jeden Fall. Und die Frage, die sozusagen von unserer Seite aus natürlich sozusagen noch immer dabei kommt, ist auch, wie kriegen wir es trotzdem hin, nicht nur rein auf die Effizienzebene dazu kommen. Also das ist auch was uns auffällt, wenn man sozusagen auch selbst die Rescue-Studie sieht, dass es sozusagen um Ressourceneffizienz dann geht und vielleicht um den sozusagen schnellen oder guten Nutzen davon. Und das Thema, wie wir die Ressourcen nutzen, also die Effektivität, auch meistens erst an zweiter Stelle gedacht wird. Und ich glaube, das ist auch ein Thema, wenn wir uns auch auf einer globalen Ebene das angucken. Wir sind ein Rohstoff- armes Land, wenn wir unsere Ressourcen auch nur weniger nutzen oder von anderen Ländern die Ressourcen auch nur weniger nutzen, verbrauchen wir sie ja trotzdem noch. Mhm. Und wir müssen ja schon hinkommen dazu, dass wir die Ressourcen gar nicht mehr verbrauchen, sondern nur noch nutzen.
Ich glaube, wir brauchen beides, ne? Ich meine, Ressourceneffizienz ist erstmal aus meiner Perspektive sehr, sehr sinnvoll, weil wenn man sich den Druck auf die Ökosysteme anschaut, dann ist jede nicht verbrauchte Ressource aus einer Ökosystemperspektive ist erstmal ein guter Schritt. Ne? Und dann sehen wir, dass wenn wir in Kreislaufen denken, im Kreislauf immer irgendwo was verloren geht. Ne? Also auch da ist es besser, wenn man zugleich neben der Zirkularität die Ressourceneffizienz nicht aus dem Auge verliert. Ne? Und ein letzter Punkt vielleicht, der in dem Zusammenhang noch sehr wichtig ist, wir brauchen ja für viele der zirkulären Prozesse dann Energie. Ne? Und der Umbau des Energiesystems in Richtung Dekarbonisierung und komplette Erneuerbare, der wird natürlich immer teurer, je höher der Anspruch aus der Wirtschaft bei dem Verbrauch von Ressourcen ist in Bezug auf wirtschaftliche Kreisläufe, die entwickelt werden müssen. Ne?
Ja.
Also Effizienz ist ein wichtiger Parameter, den wir nicht aus den Augen verlieren dürfen.
Ich glaube, da ist natürlich auch die Frage immer, woher die Energie kommt. Und wenn wir es wirklich erneuerbare Energien zu nutzen, dann ist sozusagen der Einsatz, um eine wirkliche Kreislaufführung zu schaffen, natürlich einfacher, als wenn wir jetzt sozusagen an der Stelle sind, dass wir das noch gar nicht garantieren können und dann über Energieeinsparungen reden müssen. Ne?
Ja, aber was wir zeigen können ist, wie die Kosten ausfallen, je nachdem, wie hoch wenn wir jetzt Energieeffizienz dann nehmen, ne? Je nachdem, wie die Energieeffizienz ausfällt. Also je energieeffizienter wir sind, Effizienz, ne? Desto günstiger ist der Ausbau der erneuerbaren Strukturen. Und
da kommen
das ist wichtig.
Ne? Das stimmt.
Weil wir müssen ja diese Transformation auch bezahlen am Ende des Tages und wollen uns wirtschaftlich nicht ruinieren.
Das stimmt. Das wirtschaftliche Thema an der Stelle ist, glaube ich, auch immer ein großes und spielt natürlich auch im Kontext von Cradle to Cradle eine Rolle. Vielleicht noch, bevor wir zu den Fragen kommen, da habe ich schon die ersten Hände gesehen und die nehme ich auch sofort dran. Eine Frage habe ich noch. Das Thema natürliche Senken kommt ja auch vor in der Studie und da sind wir wieder bei unserem Kohlenstoffmanagement sozusagen, wo wir uns schon fragen, warum das Thema Landwirtschaft trotzdem immer so eine kleine Rolle in der ganzen Diskussion spielt. Denn eigentlich kann man ja sozusagen in der Landwirtschaft entweder halt sehr viel CO2 in die Luft abgeben, aber halt auch sehr viel CO2 binden. Und so wie momentan unsere Landwirtschaft gemacht wird, ist sie ja eher kohlenstoffemittent, statt dass sie Kohlenstoff bindet, was ja ganz anders gehen könnte.
Ja.
Und die Böden werden ausgelaugt, die Böden verlieren Kohlenstoff und eigentlich brauchen wir den Kohlenstoff ja im Boden.
Also zwei Überlegungen dazu oder zwei Gedanken dazu. Und das eine ist, ich stimme dem zu. Ne? Das eine ist, wenn wir den Klimaschutz uns anschauen, dann brennen wir die Kerze gerade von zwei Seiten gleichzeitig ab. Und das ist keine gute Idee. Ne? Mhm. Also wir brennen sie ab von der Emissionsseite her, weil wir das Klimasystem vollpumpen mit Treibhausgasemissionen, die globale Erwärmung erzeugen. Das ist die eine Seite der Kerze. Dann haben wir ja eine andere Seite der Gleichung sozusagen und das sind die Senken. Ne? Und statt dann wenigstens die Senken zu stabilisieren, wo wir schon die Emissionen in eine verrückte Höhe treiben, weil die Senken absorbieren ja am Ende des Tages Treibhausgasemissionen, schwächen wir auch noch die Senken. Also wir brennen die Kerze aus zwei Perspektiven ab und das ist der helle Wahnsinn. Ne? Und bei der Landgeschichte geht es nicht nur um die Landwirtschaft, sondern es geht um die Landnutzungssysteme in ihrer Komplexität. Die letzte Studie, die ich mit angestoßen habe beim WBGU, beim Wissenschaftlichen Beirat Globale Umweltveränderung, da musste ich leider aufhören, als ich jetzt zum UBA gegangen bin. Das ist sehr schade, weil das war eine tolle Truppe. Ne? Aber die letzte Studie, die ich damit begonnen habe, war zur Landnutzung. Und bei der Landnutzung geht es ja darum, und da sind wir in der Umweltpolitik und in der Nachhaltigkeitsforschung nicht gut. Ne? Also da haben wir auch noch Hausaufgaben zu machen, weil bei der Landnutzung geht es ja um lauter Nutzungskonflikte. Ne? Wir brauchen das Land für die Biodiversität, wir brauchen das Land für die Landwirtschaft, wir brauchen das Land aus einer Senkenperspektive. Manche sagen, wir brauchen das Land für die Energiegewinnung. Ne? Und zu all diesen Themen haben wir Forschungscommunities, die jeweils in eine der Richtungen optimieren. Und insgesamt geht das alles nicht auf. Also wir haben eine permanente Übernutzung der Böden, die wir auch aus der Nachhaltigkeitsforschung bisher nicht aufgelöst haben. Und da müssen wir ganz dringend was tun. Also Senken stärken ist echt wichtig.
Und das ist auch, glaube ich, das, was man auf EU-Ebene natürlich stark sieht, dass da zum Beispiel das Thema dann irgendwie im Agrarausschuss behandelt wird, gar nicht im Umweltausschuss und gar nicht in der Diskussion um den Green Deal so eine große Rolle spielt. Ja. Oder vor allem nicht, auch wenn man über Circular Economy redet. Ja. Und da fehlt dann etwas auf jeden Fall. Ja.
Das stimmt. Ne? Also insgesamt ist das ein Thema, das unterbelichtet ist. Mhm. Im weitesten Sinne geht es ja eigentlich dann um Ökosysteme und deren Stabilität. Ne?
Ja.
Und das ist ein Themenfeld, was, sag mal, das ist in der Forschung ja einigermaßen gut beschrieben. In der Landnutzung ist es, finde ich, noch nicht gut verstanden. Aber in der Forschung haben wir die Diskussion um die planetaren Grenzen. Das war ja ein Versuch, die Ökosysteme insgesamt und deren Integration zu verstehen. Mhm. Und unsere Umweltpolitik war lange Zeit medienorientiert. Also da waren wir erfolgreich. Ne? Wir haben auf Luft geschaut, auf Boden als Bodenressource und nicht in Verbindung dann mit Landnutzung und Biodiversität, sondern Boden als Boden. Ne? Und so haben wir die Umweltpolitik betrachtet. Jetzt müssen wir an diese systemischen Fragen dran.
Das stimmt. Hier sind ganz viele Fragen schon und ihr habt auch immer noch die Möglichkeit, wenn ihr nicht in der Videokonferenz mit dabei seid, mir hier auf dieses tolle Gerät eine Frage direkt auch zu schicken. Also nutzt das gerne unter sly.do mit dem Hashtag C2C-Akademie20. Jetzt würde ich sagen, nehmen wir die erste Frage dran. Der Johannes hatte sich gemeldet. Ich würde sagen, wir schalten dich hier direkt einfach auf laut, dass du sie selber stellen kannst.
Oh, super. Der Mann aus dem Zug.
Dann erstmal schönen guten Abend auch von mir. Ich hätte eine relativ konkrete Frage und zwar geht es um das Thema öffentliche Ausschreibungen. Da hat die öffentliche Hand ja jedes Jahr Milliarden, die sie in die Wirtschaft gibt, um Produkte zu erwerben und damit auch eine Riesenchance, nachhaltige Kriterien da in den Fokus zu stellen. Im Moment ist es so, dass wie bei fast allen Entscheidungen und bei allen Unternehmen der Preis vor allen Dingen das ausschlaggebende Kriterium ist und die Ökologie, die Nachhaltigkeit eher eine untergeordnete Rolle spielt. Also bei den Kriterien ist vielleicht 10% die Ökologie entscheidend und 80% der Preis. Also die öffentliche Hand hätte hier die Möglichkeit, Umweltschutz stärker zu honorieren und mich würde interessieren, wie Ihre Ziele oder Ihre Perspektive ist, um Nachhaltigkeitskriterien in Ausschreibungen mehr zu honorieren.
Ich teile das, was Sie gesagt haben. Das ist ein richtig großer Hebel. Ne? Also wenn man Umwelt- und Nachhaltigkeitspolitik macht, muss man ja immer schauen, man hat begrenzte Ressourcen, man hat begrenzte Aufmerksamkeit von Entscheidungsträgern, eine begrenzte Aufmerksamkeit von Bevölkerung. Also auf welche Themen setzt man, wenn man schnell Dinge voranbringen will? Ne? Und der Punkt, den Sie genannt haben, ist ein echt großer Hebel, weil 20% des Bruttosozialproduktes werden erzeugt durch öffentliche Beschaffung. 20%, das ist also ein Riesending. Wenn wir die öffentliche Beschaffung auf Nachhaltigkeit wendeten, dann würde das Märkte neu strukturieren. Das ist keine Marginale, das ist eine richtige große Geschichte. Ne? Und das Uber streitet natürlich seit langer Zeit dafür, dass wir bei der Beschaffung die Regeln so organisieren, dass man die Nachhaltigkeitskriterien nach oben rückt. Und das ist bisher nicht gelungen. Ne? Bisher sind bei der öffentlichen Beschaffung, das haben Sie richtig ausgeführt, neben Nachhaltigkeitskriterien, die aber weiter unten in der Prioritätenliste stehen sozusagen, am Ende ist der Preis entscheidend. Ne? Und da brauchen wir eine Neubewertung. Also von zwei Seiten kann man dran gehen. Entweder man braucht eine Neubewertung und schiebt die Nachhaltigkeitskriterien nach oben oder man reguliert die Preise anders und macht Getting the Prices Right, was wir eben diskutiert haben, durch eine ökologische Steuerreform. Dann reguliert sich das über die Steuerschraube sozusagen. Ne? Also in jedem Fall wäre ich da ganz bei Ihnen. Das Uber hat viele Studien zu diesem Themenfeld geschrieben. Wir setzen uns nicht immer durch. Das hatten wir am Anfang schon mal besprochen. Ne?
Ja, also ich glaube, es hat beide Seiten. Das Thema Beschaffung ist auf jeden Fall enorm wichtig und auch gerade, wenn wir uns das angucken, wir sind da mit unterschiedlichsten Akteuren im Gespräch. Das ist manchmal sozusagen gar nicht so einfach, das dann aufzunehmen, auch mit welchen Kriterien wir haben. Zum Beispiel, ja, und das hatte ich schon am Anfang gesagt, ein Referat hier Städte und Kommunen, wo wir auch mit einem Netzwerk sozusagen Städte da drin begleiten in dieser Transformation zu, wie können sie das eigentlich, das Thema Cradle to Cradle eigentlich aufnehmen vor Ort. Und da ist das Thema Beschaffung natürlich auch ein sehr großes. Denn gerade die kommunale Hand kann natürlich auch viel von der Beschaffung vor Ort lösen. Ja, da arbeiten wir zum Beispiel gerade auch an einer Beschaffungsrichtlinie für Kommunen, die dann sozusagen das übernehmen. Und da gibt es auch schon erste Beispiele, die das vor Ort machen. Weil das natürlich dann auch auf der lokalen Ebene schon was umsetzen kann.
Ja, ich meine, in manchen Bereichen hat das ja auch Veränderungen erzeugt. Ne? Wenn Sie Papier sich nehmen, da ist die Recyclingquote relativ hoch. Und das hat was, also man hat, das hat was mit einer, hat was mit veränderten Preisstrukturen zu tun. Recyclingpapier ist nicht mehr teurer als normales Papier. Also da hat man auf der Preisseite ein gutes Niveau jetzt erreicht. Obwohl das der Fall war, war für eine lange Zeit immer noch Recyclingpapier weniger nachgefragt als übliches weißes Papier. Ja. Und der Grund dafür war, dass die Leute Angst hatten, das ist nicht kopierfähig und so weiter. Also man muss auch an dieser Awareness-Seite dann arbeiten oder Studien machen, wo man zeigt, dass das Produkt leistungsfähig ist und seine Funktionen erfüllt und so weiter. Aber diese Beschaffungsgeschichte, großes Thema. Ne?
Ja. Aber das ist was, wo ihr natürlich alle auch mitmachen könnt, wenn ihr zum Beispiel vor Ort wirklich mal zu eurer Stadt geht und sagt hier, warum beschaffen wir nicht vor Ort nach Cradle to Cradle? Und damit dann sozusagen wirklich lokal auch mit euren Regionalgruppen was vor Ort antreiben könnt.
Das ist bei uns auch ein U-Bahn-Thema fürs Haus selber. Ja. Also wir möchten ja alle gerne, dass das U-Bahn nicht nur schicke Studien schreibt, um andere aufzufordern, was zu verändern, sondern das U-Bahn muss ja auch selbst ein Pionier dann sein in der Art und Weise, wie wir uns organisieren und wie wir uns selbst ausstatten. Und deswegen ist es am U-Bahn, wenn wir irgendwelche Dinge anschaffen, das beginnt bei den Fußbelägen und hört dann bei den Wandfarben und so weiter nicht auf, muss da auch harte Kriterien an sich selbst anlegen. Ne? Aber es reicht natürlich nicht, wenn eine so eine Institution sich in diese Richtung bewegt. Am Ende des Tages muss das Beschaffungsrecht, das war ja die Frage von Johannes, wenn ich ihren Vornamen nutzen darf, weil ich den Nachnamen gerade nicht lesen kann, dann müssen die Regeln so geändert werden, dass man in diese Richtung auch eine Dynamik schafft.
Ja. Ja, bringen wir uns auf jeden Fall sehr gern auch in die Diskussion mit ein. Jetzt kommen wir zur nächsten Frage. Martin aus Berlin hat sich gemeldet.
Also für mich ist das Thema Soziale der Gegensatz zwischen sozialen Interessen und ökologischen Interessen. Solange dieser Gegensatz besteht, werden wir immer ein enormes Akzeptanzproblem haben und werden Schwierigkeiten haben, Dinge umzusetzen. Ich erinnere mich an ein Buch, das mich sehr, sehr beeindruckt hat in den 90er Jahren, Faktor 4. Da ging es ja um die Halbierung des Ressourcenverbrauchs und die Verdoppelung des Wohlstandes. Jetzt ist es, den Titel fand ich aber, der Titel ist einfach in der Hinsicht hervorragend, weil es zeigt an, jetzt ist hier zwar der Ressourcenverbrauch gemeint, aber es zeigt natürlich an, dass eine Verbesserung in ökologischer Hinsicht auch, und so denke ich das, eine Verbesserung für die Menschen sein kann. Und die Frage ist für mich, wie das Uber auch mit in der Ressource-Zusammenarbeit, also über die Ressource hinweg, was es tut, um diesen Gegensatz in irgendeiner Form aufzulösen, wo Sie da Hebel sehen und was Sie da tun können.
Also ich finde die Frage sehr konkret eigentlich und sehr, sehr wichtig, weil ich davon überzeugt bin, wir kriegen die Nachhaltigkeitstransformation oder die, sagen wir mal, denn die, für mich ist die soziale Dimension ist ja Teil von meinem eigenen Nachhaltigkeitsverständnis. Ne? Wir kriegen die ökologischen Fragen nicht gelöst, wenn wir sie nicht auf eine Art und Weise angehen, die zugleich die sozialen Fragen und die Wohlstands- und Lebensqualitätsfragen adressiert. Weil wir werden die Gesellschaften nicht mobilisieren und wir werden sie verlieren in den Diskussionen um die Veränderungsprozesse, die wir da brauchen. Also das muss verkoppelt werden. Und ich würde sagen, im Gegensatz zu Ihnen vielleicht, es gibt natürlich ein Spannungsverhältnis zwischen ökologischer Nachhaltigkeit und sozialen Fragen, wie es ein Spannungsverhältnis zwischen vielen gesellschaftlichen Interessensansätzen gibt. Aber es gibt keinen Widerspruch, der nicht auflösbar wäre. Den gibt es nicht. Ne? Wir haben gerade eine Studie gemacht, über die bin ich sehr angetan. Können Sie sich mal runterladen, wenn Sie Lust haben oder mal durchblättern. Die heißt Verkehrswende für alle. Und die finde ich sehr, sehr gut gelungen. Also da ist der Ansatz genau die Frage, die Sie gerade gestellt haben. Intuitiv würde man ja denken, das höre ich auch in vielen Diskussionen. Ne? Wenn wir Verkehrswende ernst machen, dann ist das für die, die hier wahrscheinlich jetzt auch um die Bildschirme drumherum versammelt sind, Mittelschicht, gut ausgebildet, ordentliche Gehälter und so weiter. Für uns ist das okay, ne, dass die Mobilität wird teurer, die Elektromobilität wird auch noch ein bisschen teurer. Also wir können das, die Intuition ist, wir können uns das leisten, aber die unteren 20-30% werden durch eine Verkehrswende werden belastet. Ne. Und in dieser Studie haben wir es anders gemacht. In dieser Studie haben wir geguckt, welche sozialen Ungerechtigkeiten produziert das gegenwärtige Verkehrssystem. Ne. Ja. Und dann nach vorne geschaut, wenn wir das dann mit Klima- und Ressourcenschutz auflösen wollen, wie lösen wir das so auf, dass wir die Gerechtigkeitsprobleme, die jetzt da sind, gleich mitlösen? Und das finde ich einen hervorragenden Ansatz. Ne? Ich habe zu diesen Verkehrsfragen in den letzten 2-3 Jahren eine Vielzahl von solchen Roundtables gemacht. Ich habe die Wissenschaftsplattform der Bundesregierung für die Umsetzung der 2030-Agenda geleitet. Da haben wir Mobilität zum Thema genommen. Da habe ich ganz oft gehört in Bezug auf Mobilität, das wäre eine Entdemokratisierung des Konsums. Das höre ich besonders von Leuten so in meinem Alter. Ne? Oder dann noch ein Tücken älter. Ne? Für die Generation, für die Mobilität und das eigene Auto das Wohlstandssymbol waren. Entdemokratisierung des Verkehrs, des Konsums. Ne? Und in dieser Studie zeigen wir, die Gerechtigkeitsprobleme des jetzigen Verkehrssystems, die können wir lösen, wenn wir Klimaschutz und soziale Fragen zusammenbringen. Ne?
Und das ist ja nicht nur das Verkehrssystem. Also wenn man sich anguckt, wer sind denn die Menschen, die sozusagen unter der schlechten Luft zum Beispiel am meisten leiden? Die wohlhabenden Menschen leben meistens nicht an so einer großen Hauptstraße.
Ja, das ist ein Beispiel. Und,
oder auch in den Wohnungen sozusagen die schlechten Materialien, die ausgasen, das sind meistens nicht in den teuren Luxuswillen sozusagen. So,
das genau. Also wir haben 6 solcher sozialer Schieflagen identifiziert im jetzigen Verkehrssystem und lösen die in der Studie alle Win-Win-mäßig auf. Ne? Ja. Ist ja ein bisschen neu und modischer Begriff, aber es gibt für diese Dinge dann wirklich Lösungen, Martin, ne? wo man die beiden Dinge dann gemeinsam adressieren kann. Weil einer der Punkte ist der, den Sie gerade genannt haben. Ne? Den größten ökologischen Fußabdruck im Mobilitätssystem haben natürlich Leute mit höheren Einkommen. Der ist doppelt so hoch. Ne? Also der Fußabdruck der oberen 30% der Bevölkerung, ich vermute, alle von uns gehören dazu, die meisten von uns gehören dazu, ist doppelt so hoch wie der unteren 30%. Und die schlechte Luft, die wir da produzieren, die wird ja in den Straßen rausgepustet, an denen niemand von uns wohnen möchte, weil das laut ist und weil die Straßen eng sind, weil man direkt an der Straße wohnt und weil man sich, da ist es laut, da vergiftet man sich und die Schadstoffausstöße sind enorm. Das ist so ein Gerechtigkeitsproblem. Oder die Platzaufteilung, ne? Ältere Leute und Kinder und Kranke und Menschen, die keine Einkommen haben, werden ja durch uns Autofahrer, die den Platz in der Stadt im Wesentlichen besetzt halten, die werden benachteiligt, oder? Ja. Also wenn man ein System aufbaut, das auf den öffentlichen Nahverkehr stärker setzt und den Fahrradverkehr, dann kann man da an dem Gerechtigkeitsproblem zugleich arbeiten. Und ich teile genau, was Sie gesagt haben. Wir müssen in jedem einzelnen Bereich, in den wir reingehen, ob das die Kreislaufwirtschaft ist, die Energiewende oder sonst was, müssen wir das, und dann auch im Nord-Süd-Kontext, ne, müssen wir das mit der sozialen Frage verbinden. Ansonsten werden wir scheitern.
Ja, und die Diskussionen, die führen wir hier im Cradle to Cradle Lab auch aktiv. Wir sind hier sozusagen bewusst in einen Plattenbau gegangen, in ein Gebäude, wo sozusagen viele sagen, was hat das mit Nachhaltigkeit zu tun, um dann auch zu zeigen, okay, man kann genau diese Dinge auch anders machen und man kann auch sozusagen mit so alter Substanz noch was anderes machen. Man kann auch in eine andere Form von Sanieren gehen. Und man muss nicht immer nur zum Beispiel über den Neubau sprechen. Das sind ja auch Themen, die damit dann stark verknüpft sind.
Das stimmt.
Der Johannes wollte eigentlich noch gerne eine kurze Anmerkung hinterherbringen. Und da habe ich ihn abgewürgt. Dann würde ich sagen,
aber weggekickt.
Darf er doch noch einmal bitte reinkommen und genau das mit reinbringen, bitte.
Ja, das ist sehr nett, dass ich nochmal sprechen darf. Und zwar wollte ich noch eins hinterherwerfen, so als kleine Anregung. Und zwar geht es auch wieder um das Thema Ausschreibung. Und dort sind in der Regel dann als Nachweis Zertifizierung hervorzubringen. Und das Umweltbundesamt entwickelt da die Kriterien des Blauen Engels und bewirbt den auch stark. Meine Anregung ist dann nur, es gibt auch weitere Zertifizierungen und es fehlt ein neutraler Vergleich der Zertifizierung. Also als Beispiel, jetzt sind wir im Kreise vom Cradle-to-Cradle-Verein hier. Es gibt ja auch eine Cradle-to-Cradle-Zertifizierung. Würde man diese jetzt machen für seine Produkte? Bei den öffentlichen Ausschreibungen wird halt oft auf den Blauen Engel gepocht und es wird nicht gesehen, dass Cradle-to-Cradle auch ein sehr interessantes Zertifikat ist und wahrscheinlich auch noch darüber über den Blauen Engel hinausgeht. Der Blaue Engel ist eher so als gute Grundlage zu sehen, in meinen Augen. Auf jeden Fall, das ist, finde ich, noch eine Aufgabe, wo sich das Umweltbundesamt mal mit auseinandersetzen darf. Also quasi so eine Art Vergleich, welche Zertifizierungen es gibt und auch welche man als gleichwertig für die öffentliche Hand anerkennt und welche sogar einen höheren Standard setzen.
Ja, da würde ich Ihnen zustimmen. Also für mich ist der Blaue Engel nicht das Bewertungsmuster, das alle anderen verdrängen sollte, sondern so der Wettbewerb dieser unterschiedlichen Ansätze ist sehr gut, weil er uns hilft, auch nochmal darüber nachzudenken und besser zu verstehen, wie wir das auf die Struktur runterbrechen, was wir eigentlich erreichen wollen. Ne? Ja. Also ich habe gestern mit Schulklassen diskutiert, das war so ein europäischer Wettbewerb, glaube ich, wo Schulen sich beteiligen konnten, um nachhaltigen Konsum voranzubringen. Und die haben auch an so unterschiedlichen Bewertungssystemen, wie bei dem ökologischen Fußabdruck, wie man den runterbricht, worauf schauen wir eigentlich. Ne? Und das waren auch sehr interessante Ansätze. Also da können alle voneinander lernen, denke ich. Ja. Und am Ende braucht man dann so eine Einigung auf die Parameter, auf die man sich über einen gewissen Zeitraum konzentriert. Weil wenn wir eine Proliferation von Zertifizierungssystemen haben, ich kenne das auch gut aus dem internationalen Handel, dann sind die irgendwann nichts mehr wert, weil die niemand mehr versteht. Ne?
Ich finde das interessant, weil wir haben genau aus dem Hause bei Ihnen die Rückmeldung bekommen auf unsere Sanierung hier, wo wir gesagt haben, wir haben immer Cradle-to-Cradle-Materialien verwendet. Und wenn das nicht ging, weil es keine Cradle-to-Cradle-Materialien gab, haben wir den Blauen Engel genutzt. Und das hat aber nicht gereicht in der Bewertung dessen, was wir hier gemacht haben, weil da kam sozusagen dann die Aussage, das hat ja nicht alles einen Blauen Engel. Also sozusagen da wäre vielleicht schon der Ansatz, nochmal
das zusammenzubringen. Müsste ich mir mal angucken. Also da würde ich meine Kollegin oder meinen Kollegen und Sie da mal nebeneinander setzen und dann mal gucken, was da anspruchsvoller ist. Ne?
Ja, aber da können wir uns gerne mal zusammensetzen. Ja,
können wir gerne machen, da bin ich ganz offen. Weil in diesem Sinne von Wettbewerb und Lernen, ja, was die besten Kriterien sind, an denen wir uns messen sollten. Ja.
Und aus unserer Perspektive würden wir schon sagen, dass wir da das oft anspruchsvoller eigentlich sind. Also, okay.
Das kann ich jetzt nicht beurteilen.
Ja, genau, aber das können wir gerne aufnehmen.
Die auf jeden Diskussion Fall. Darüber lohnt sich in jedem Fall. Ne? Ja. Weil wir wollen ja das Beste erreichen und nicht unsere eigenen Siegel auf Teufel komm raus verkaufen.
Ne? Ja. Ja, wunderbar. Ich gucke hier noch mal in die Runde, ob sich noch jemand aus dem Video- oder Slido-Kanal gerne melden möchte. Ihr habt jetzt noch mal die Chance. Wir haben noch kurz Zeit. Dann macht das jetzt gerne. Ansonsten habe ich hier natürlich noch eine Karte voller spannender Fragen. Wenn das nicht der Fall ist, würde ich nämlich noch mal weitergehen. Sind alle ein bisschen schüchtern heute, weil eigentlich haben wir immer tolle Fragen aus dem Publikum.
Aber wir sind nicht einschüchtern.
Ich hoffe nicht. Ich glaube, was zum Beispiel spannend ist, nochmal darauf einzugehen, dass wir sozusagen das Thema Digitalisierung ja auch ein wichtiges Thema ist und auch etwas, an dem das Uber auch arbeitet, Digitalisierung und Nachhaltigkeit zusammenzubringen. Mhm. Wir alle sind irgendwie mittlerweile relativ genervt von Zoom-Konferenzen und was es sonst so gibt. Aber ich glaube, dass Digitalisierung ja weitaus mehr ist, als einfach jedem nur ein Tablet in die Hand zu drücken und zu sagen, wie man so eine Videokonferenz bedient. Das sollte mittlerweile ja auch irgendwie klarer werden. Und die Digitalisierung kann natürlich auch enorm dabei helfen, diese Nachhaltigkeitsprozesse voranzubringen. Und zum Beispiel gibt es hier vom Lab dann quasi einen digitalen Klon, in dem dann genau beschrieben ist, wo was wie verbaut ist und man dadurch natürlich viel einfachere Möglichkeiten hat, dann die Sachen auch wirklich wieder zurückzugewinnen und das nicht nur einmal verbaut hat und sozusagen sagt, dass es kreislauffähig ist. Wie ist da Ihre Bewertung und Ihre Einschätzung zu
dem Thema? Also dazu könnte ich Ihnen jetzt aus dem Stegreif einen einstündigen Vortrag halten und hätte auch noch Lust dazu, weil Digitalisierung ist eine Weltrevolution. Ne? Also der erste irre Ausgangspunkt ist schon mal die 2030-Agenda mit ihren 17 Nachhaltigkeitszielen. Wenn Sie das durchlesen von A bis Z mit den 169 Unterzielen, da werden Sie zur Digitalisierung, zur künstlichen Intelligenz, zur Blockchain oder irgendwas in diese Richtung, da werden Sie nichts davon finden. Ne? Das ist 5 Jahre her. Und was das heißt ist, die Umwelt- und Nachhaltigkeitsbewegung hat dieses Thema komplett verschlafen. Und nicht nur das, auch in der Forschungsszene, also in meinem Bereich dann wiederum, ne? Diese beiden Communities, diese beiden Szenen sind so gut wie nicht miteinander verknüpft. Und solange wir das nicht geschafft haben, kriegen wir natürlich auch keine integrierten Lösungen hin. Also die Algorithmenforscherinnen und Forscher verstehen nicht, was uns da überhaupt umtreibt und planetare Grenzen und Klimaschutz und so weiter. Und wir haben keine Ahnung als Community insgesamt, was da überhaupt los ist. Ne?
Das fällt ja schon im Kleinen auf, wenn man sozusagen sieht, dann wird sowas wie BIM, sozusagen Building Information Modeling gemacht und diejenigen, die sich damit beschäftigen sich so gut wie gar nicht, wofür man das eigentlich dann sozusagen nutzen kann, wenn man die Gebäude trackt. Sie benutzen halt eher fürs Bauen, für die Vereinfachung des Bauprozesses sozusagen, als für das, was eigentlich dann für Potenzial dahinter ist.
Also wenn ich in wenigen Sätzen sagen sollte, was jetzt das Potenzial ist oder die Herausforderung, würde ich in einem 3-Schritt vorgehen. Ne? Ich würde erstens sagen, Wir müssen gucken, wie wir die digitalen Technologien so nutzen können und was für Instrumente wir brauchen, damit wir sie so nutzen können, dass wir die Probleme, die wir wirklich haben, lösen. Also dass wir nicht jetzt nur mehr Konsum machen und nur mehr Optimierung machen, sondern die Probleme, über die wir jetzt den ganzen Abend gesprochen haben, Klimaschutz, Ökosystemschutz, Zirkularität, dass wir die tatsächlich adressieren können. Die Beobachtung ist empirisch, haben wir in vielen Studien jetzt gezeigt, das Potenzial ist da, aber wir steuern die technologische Entwicklung nicht in diese Richtung. Es wird vor allen Dingen noch genutzt, um Arbeit zu substituieren. Ne? Also die erste Betrachtung ist das, wie kriegen wir die Technologien mit diesem Leitbild, über das wir heute Abend reden, zusammen. Die zweite Geschichte ist, wir brauchen dann Greening IT. Ne? Rechenzentren brauchen im Augenblick weltweit etwa 3-5,5% der globalen Energieversorgung auf. Ne? Solange ein großer Teil davon fossil ist, ist es ein Klimaproblem. Wir wissen fast nichts über Rechenzentren. Wir haben auch keine Energieausweise oder irgend sowas für Rechenzentren. Also Greening IT ist das zweite große Thema. Das dritte große Thema ist das Fundamentalste. Ne? Die digitalen Technologien sind so ähnlich wie die Nachhaltigkeit selber. Wenn wir die Nachhaltigkeit wirklich umsetzen und voranbringen, das haben wir am Anfang diskutiert, dann transformieren wir unsere Wirtschaft und Gesellschaft in vielerlei Hinsicht. Und die digitalen Technologien tun selber was Ähnliches. Ja. Mhm. Und in den Studien, die wir jetzt machen, versuchen wir zu zeigen, wie diese Veränderungsprozesse aussehen könnten. Also wie sähe denn eine digitale Welt in 20, 30 oder 40 aus und wie würden wir sie zusammenbringen mit unseren ganzen Nachhaltigkeitsvorstellungen? Wir brauchen wahrscheinlich ein anderes Nachhaltigkeitsparadigma, weil vieles von dem, was jetzt entsteht, haben wir noch gar nicht eingepreist in unseren Überlegungen zur Nachhaltigkeit, weil wir übersehen haben, dass sich da eine Weltrevolution abspielt. Ne.
Also ich glaube, da haben Sie recht, ein Thema, über das man wirklich noch den ganzen Abend reden könnte. Vielleicht machen wir nochmal ein eigenes Format genau dafür.
Warum nicht?
Bestimmt, ja, auf jeden Fall spannend. Vielleicht, wenn wir nochmal uns angucken und wo wir sozusagen gerade stehen. Sie sagen ja auch, Sie haben sich viel auch mit globalen Themen befasst. Wir gucken gerade alle irgendwie doch oft auch in die USA und was sozusagen da passiert. Da ist gerade Wahlkampf Endspurt und sozusagen ja, das Thema, wie geht es sozusagen auch da weiter? Wie geht es auch mit den Themen Umwelt und Klimaschutz dort weiter oder aber auch Ressourcenschutz, Cradle-to-Cradle, Kreislaufwirtschaft, die EPA, also die amerikanische Umweltbehörde, hat noch vor der Zeit von Trump Cradle-to-Cradle als einen Preferred Standard rausgegeben und sozusagen ganz klar sich da auch für positioniert und ausgesprochen. Mit Trump ist vieles sozusagen zurückgegangen, was die EPA macht. Wie nehmen Sie die Entwicklung dort wahr und auch sozusagen in einem globalen Kontext, in dem wir ja eigentlich jetzt ein gemeinsames Zusammenwirken brauchen? Weil wenn Deutschland alleine jetzt irgendwelche Klimaziele einreicht, ist
das wird nicht genügen, ne?
Reicht es nicht.
Ja, die Bandbreite dessen, was wir in den USA gerade sehen, ist ja vielleicht zwischen Kalifornien, haben wir heute Morgen, haben Sie es wahrscheinlich auch in der Zeitung gelesen, ab 2035 keine fossilen Motoren mehr im Mobilitätssystem. Das ist ja schon mal eine Ansage. Ne? Und auf der anderen Seite Trump, der das umweltpolitische System in den USA sich anschickt zu ruinieren. Die EPA hat nur noch wenig Einfluss und weitere 4 Jahre Trump würden die EPA und die Umweltregulierung natürlich in den USA weiter beschädigen und auch international Fortschritte in Bezug auf Klimaschutz reduzieren, weil von der Bundesebene der USA sind dann keine Impulse, im Gegenteil, es sind noch Threats zu erwarten. Ne? Das ist, insofern ist der November ist schon eine Wegscheide, weil wenn Joe Biden käme und Joe Biden dann sein Programm, das er auf den Tisch gelegt hat, sein klimapolitisches Programm, wenn er das umsetzte, ich formuliere das im Konjunktiv, weil das wissen wir ja nicht so genau, was er dann wirklich machen würde und ob die Größenordnung dann stimmt, dann würden die USA auf einen ähnlichen Pfad gehen, wie wir das jetzt in Europa im Green Deal in etwa verabredet haben. Und das ist natürlich angesichts der kurzen Zeitspanne, die wir haben, um das Klimaproblem wirklich angehen zu können. Wir müssen in den 20er Jahren, in dieser Dekade, die wichtigsten Weichenstellungen geschafft haben. Sonst ist das Zielsystem 1,5-2 Grad absolute Illusion. Ne? Die USA sind da ein Gamechanger.
Ja, und das ist enorm wichtig. Deswegen hoffen wir mal alle auf einen, was das angeht, positiven Ausgang.
Unbedingt.
In die Richtung. Wir sind fast am Ende. Ich würde gerne zum Ende noch eine Frage hier bringen, die gerade auch noch reinkam und die natürlich eigentlich auch ganz gut dazu passt, weil wenn man da hörte, die EPA hat sozusagen Cradle to Cradle auch schon mit aufgenommen, dann kam hier die Frage, was können denn Interessierte und Aktive tun, um das Thema Cradle to Cradle stärker zum Beispiel im Uber zu positionieren und mit einzubringen?
Ja, wir haben im Uber haben wir ein großes Team oder große Teams in unterschiedlichen Arbeitsfeldern, die sich mit Zirkularität von Ökonomie beschäftigen. Wir haben eben über das Rescue-Forschungsprojekt gesprochen, über Dekarbonisierung und Klimaverträglichkeit und Kreislaufwirtschaft zusammenbringen. Wir haben andere Teams, die sich mit der Frage von Zirkularität aus einer Konsumentenperspektive und aus einer Industrie- und Produktionsperspektive beschäftigen. Also das Thema ist ziemlich stark im Uber verankert. Wir haben auch sowas wie ein Leitbild, so wie wir uns Zirkularität vorstellen und so Prinzipien, an denen wir das orientieren. Also das ist im Uber ein großes System. Ne? Und das Uber ist ja keine Glaubensgemeinschaft, sondern wenn wir überzeugt sind, dass bestimmte Dinge, die anderswo gearbeitet werden, sinnvoll sind, dann versuchen wir, die mit in unsere Arbeiten einzubauen. Das tun wir bei der Kreislaufwirtschaft, so wie in anderen Bereichen auch. Ne? Wir müssen vernetzt arbeiten, damit wir möglichst schnell lernen und die Dinge schnell verändern können. Also da kann ich nur Offenheit zunächst mal signalisieren.
Ja, wunderbar. Vielen Dank. Kann ich nur in Ihre Richtung sagen. Und vielen Dank euch da draußen, die alle zugeguckt haben, die ihre Fragen gestellt haben und die mitdiskutiert haben. Hier kamen jetzt auch noch weitere Fragen rein. So, irgendwann muss ein Abend ein Ende finden, aber das finden wir bestimmt auch noch weitere Möglichkeit für die Diskussion. Zum Beispiel auch noch in den nächsten Tagen der Akademie, die digital jetzt auch noch stattfinden wird und hier direkt im Anschluss ja auch die nächste Session schon starten wird zum Thema Gebäude wie Bäume und sozusagen eine Diskussion dazu, wie man Cradle to Cradle im Baubereich integrieren kann. Nächste Woche haben wir dann hier auch nochmal den Lab Talk mit Lars Klingbeil, dem Generalsekretär der SPD. Auch das eine spannende Diskussion, natürlich vielleicht gleich anschließend sozusagen an das, über das wir heute geredet haben. Wie kriegt man denn die Bundesregierung dann dazu, die Dinge auch wirklich zu übernehmen und was dort passieren muss. Und wir freuen uns natürlich sehr, dass Sie heute hier waren und mit im Gespräch mit uns waren und nehmen Sie gerne beim Wort, auch weiter im Gespräch zu bleiben. Habt einen schönen Abend. Vielen Dank, dass Sie da waren und bleibt alle gesund.
Ja, danke für die Einladung. War ein tolles Gespräch mit Ihnen. Danke.